Wer durch Berlin-Schöneberg spaziert, kann sie nicht übersehen, die Stolpersteine. Erinnerung an viele, viele jüdische Bürgerinnen und Bürger, die hier einst gelebt haben und die von den Nazis ermordet wurden oder deportiert, vertrieben oder auch in den Suizid getrieben worden sind. In Berlin-Schöneberg im Bayerischen Viertel wohnt die Historikerin Inke Brodersen, bekannt zum Beispiel als Herausgeberin der politischen Buchreihe Rororo aktuell und auch als Leiterin des Verlags Rowohlt Berlin von 1990. Da wurde Rowohlt Berlin gegründet bis 2000. Als Inke Brodersen in die Wohnung in Berlin-Schöneberg gezogen ist, vor etwa 30 Jahren, da hat sie nichts geahnt von den vielen Geschichten, die dieses Haus, in das sie da gezogen ist, zu erzählen haben. Vor allem über das jüdische Leben vor dem Grauen der Nazis und mit diesem Grauen und danach. Und genau davon erzählt sie jetzt in ihrem Buch. Das hat den Titel Lebewohl, Martha, ist gerade herausgekommen im Kanon Verlag. Frau Brodersen, herzlich willkommen bei RBB Kultur. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich würde gerne mit einem Zitat aus dem Buch anfangen und Sie bitten, uns das Ende des Vorworts zu lesen, das letzte Kapitel. Darf ich Ihnen das Buch rüberreichen? Dankeschön.
Mit der Inbesitznahme dieser Wohnung in diesem einstigen Judenhaus bin ich in seine Geschichte eingetreten, die mich nicht mehr aus der Verantwortung entließ. Spuren der Verschwundenen aufzufinden und ihre Geschichten zu erzählen, auch wenn mich dabei ängstigt, dass jene, die hier von diesem Haus auf die Straße des Todes geschickt wurden, nur durch die Worte vorstellbar werden, die ich für sie finde.
Wie schwer war es, die Worte zu finden?
Ich glaube, man muss versuchen, sich in einem längeren Prozess der Recherche immer auch einzufühlen in die Person. Nun bilde ich mir nicht ein, oder sagen wir anders, sie werden einem, wenn man so lange recherchiert und versucht, Spuren von ihnen aufzutun, dann werden sie zu täglichen Vertrauten. Sie lassen einen auch nicht mehr los. Man kann sie auch nicht mehr fortschicken. Und trotzdem, auch das ist mir sehr bewusst geworden, gibt es immer eine Mauer zwischen uns. Und das habe ich genannt die Mauer des Schreckens, weil ich als Nachkriegskind, 1950 geboren, ein postheroisches Leben gehabt habe. Das heißt, ich war nie diesen Albträumen ausgesetzt, die die ehemaligen jüdischen Bewohner des Hauses in der Berchtesgadener Straße erlebt haben müssen. Und das trennt mich dann auch immer. Da hat die Einfühlung ihre Grenzen.
Haben Sie das Gefühl, so etwas wie die richtigen Worte gefunden zu haben?
Das kann ich selber, glaube ich, gar nicht beurteilen. Es ist ja so, die Toten, ich zitiere an einer Stelle Primo Levi, italienischer Jude, der Auschwitz überlebt hat, der schreibt, die Toten sind nie zurückgekommen, konnten nicht zurückkommen, um selbst über ihren Tod zu berichten. Also müssen wir versuchen, dafür Worte zu finden, ihre Stimmen überhaupt hörbar zu machen, sie zu verstehen und dann natürlich mit unseren begrenzten Möglichkeiten versuchen, das in Worte zu fassen, was sie erlebt haben. Und ja, das ist unterschiedlich schwierig gewesen. In meiner Wohnung wohnten drei Frauen oder genauer gesagt vier Frauen zusammen. Drei davon waren Jüdinnen. Die vierte war die Haushälterin von Martha Cohen, die in meiner jetzigen Wohnung wohnte als sogenannte Hauptmieterin, wie die Nazis das nannten. Und sie bekam wahrscheinlich 1939, vielleicht 1940, zwei sogenannte Untermieterinnen zugewiesen, Clara Markus und Bertha Sternson. Für Martha, die Witwe des Philosophieprofessors Hermann Cohen, fiel es mir eigentlich nicht so schwer, Worte zu finden, um das, was sie möglicherweise empfand, beschreiben zu können. Sie hat zum Beispiel viele Testamentsänderungen noch vorgenommen in den 30er Jahren, als sie merkte, tatsächlich die Nationalsozialisten kommen an die Macht, um zu verhindern, dass den Nazis ihr Vermögen in die Hände fiel. Über sie habe ich im Laufe der Zeit doch einiges in Erfahrung bringen können und habe auch ein Gefühl dafür entwickeln können, wie sie gedacht und dann möglicherweise auch in ihrer trotzigen Art gesprochen haben mag. Bei den beiden anderen Frauen war es etwas anders. Über Clara Markus, eine ehemalige Korrespondentin, habe ich weniger als über Martha in Erfahrung bringen können. Und dann bleibt einem diese Person auch etwas ferner. Während Bertha Sternson wiederum die letzte aus dieser unfreiwilligen Frauen-WG, die deportiert wurde, die also hat mir wahnsinnig leid getan. Ihr Mann ist nach Shanghai geflüchtet. Sie selber blieb in Berlin zurück. Er hat das später in seinem Entschädigungsverfahren, er hat überlebt im Exil in Shanghai. Er hat das später damit begründet, dass das ganze Visumverfahren, ursprünglich wollten die beiden zu zweit in die USA ausreisen, was aber zu dem Zeitpunkt schon kaum mehr möglich war, dass das sich viel länger hinzog, viel schwieriger gestaltete. Und er hat sie dann schlicht zurückgelassen mit der Aufforderung, sie möge sich weiter um die Papiere kümmern und hat gesagt, er habe ihr dafür Bargeld dagelassen. Ob das alles so stimmt oder ob er letztlich, vielleicht auch weil er gefährdet war, 1939 einfach gegangen ist und seine Frau zurückgelassen hat, das weiß ich natürlich nicht. Manchmal muss man in aller Vorsicht spekulieren, auch bei solchen Konstellationen.
Was ich hochinteressant finde, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann habe ich das Buch vor Augen, was ich ja schon gelesen habe. Und schon beim Lesen ist mir aufgefallen, dass Sie eine lakonische, eine sachliche Sprache bevorzugen, aber trotzdem spüre ich Emotionen. Und ich hatte den Eindruck, meine Spekulation, dass Sie sich mit der Sprache auch davor geschützt haben, von den Emotionen weggetragen zu werden.
Ja, das ist, glaube ich, nötig. Also aus mehreren Gründen. Einmal, ich bin Historikerin. Das heißt, ich fühle mich immer auch der Recherche und der Analyse von dem, was ich glaube, was wirklich war, das auch transparent zu machen. Und auf der anderen Seite, ich habe zwar die Protagonisten, um die es in meinem Buch geht, nachher überwiegend nur noch mit ihrem Vornamen genannt. Und das insinuiert natürlich eine Vertrautheit, die fast schon eine Art Grenzüberschreitung ist. Aber ich habe sie als meine Schützlinge empfunden und durch den täglichen Umgang mit ihnen waren sie mir in der Tat so vertraut geworden, dass ich nicht mehr immer sie mit ihrem vollen auch Familiennamen nennen konnte oder wollte. Also es ist eine Gratwanderung, glaube ich, die man da versuchen muss hinzukriegen. Eine Gratwanderung zwischen Nähe und Abstand. Sonst fällt es auch schwer, die Worte zu finden und sonst machen sie sich mit ihnen gemein, auf eine Art und Weise, die, glaube ich, nicht zulässig ist. Denn mein Leben ist ein ganz anderes gewesen.
Sind Sie so freundlich, reichen mir das Buch nochmal, weil ich möchte jetzt eine Stelle vorlesen. Eine Stelle, die mich wütend gemacht hat, als ich das Buch gelesen habe. Denn ich habe es eingangs schon gesagt, Sie bleiben ja nicht in der Zeit des deutschen Faschismus, also 33 bis 45, sondern gehen dann auch auf die Zeit danach ein. Ja, und da bin ich wirklich wütend geworden. Kampf um ein Todesdatum ist das überschrieben, was ich kurz auszugsweise vorlesen möchte. Lilly und Gerald stellten nach dem Krieg sowohl für sich selbst als auch für ihre Mutter den Antrag auf Entschädigung. Lilly hatte sich in Haifa bis 1943 als Haushaltshilfe durchgeschlagen. 1944 wurde sie arbeitslos. Da sie über diese Jahre keine Unterlagen vorweisen konnte, weigerte sich die Entschädigungsbehörde zunächst, ihre Ansprüche anzuerkennen. Auch bezweifelte sie, dass aus dem Vermögen von Hedwig Steiner je die Judenvermögensabgabe gezahlt worden sei, dass sie ein Konto bei der Berliner Bank gehabt und Schmuck besessen habe. Es seien, Zitat, keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Erblasserin ein entsprechendes Vermögen besaß. Ende dieses Zitates. Vermutlich war dieses Geld längst nach ihrer Evakuierung, auch die bundesrepublikanische Behörde verwendete tatsächlich dieses Wort, wenn es um Deportationen ging, an das Deutsche Reich gefallen. Der zynisch verschleiernde Sprachgebrauch der NS-Behörden war mit dem Ende des Dritten Reiches noch nicht aus der Mode gekommen. Es waren ja auch meist dieselben Beamten, die wenige Jahre zuvor noch für die erklecklichen Entjudungsgewinne gesorgt hatten. Es hat mich wütend gemacht, dass mein Eindruck ist, und ich lese viele Bücher zum Thema, dass das bis heute nicht wirklich aufgearbeitet wurde, was nach 45 geschah.
Das stimmt. Es ist nach wie vor ein Desiderat der Forschung, was die sogenannte Einlösung des 1953 verabschiedeten Wiedergutmachungsgesetzes anbetrifft. Sie finden das, was Sie empört hat, bei nahezu jedem der Opfer aus meinem Haus, die eine Entschädigungsforderung gestellt haben, einen Antrag überhaupt gestellt haben. Die damaligen Beamten waren eindeutig noch in ihrem Umgang mit den Opfern, mit den jüdischen Opfern, noch geprägt von der NS-Zeit. Sie haben ständig versucht, sozusagen Verfahren zu verschleppen durch Einfordern immer weiterer Belege. Das ging ja so weit, dass beispielsweise in dem Fall der von mir eben schon erwähnten Bertha Sternson, die in Auschwitz ermordet wurde, ihr Mann und ihr Sohn aufgefordert wurden, sie mögen bitte eine Sterbeurkunde der Mutter, der Ehefrau aus Auschwitz besorgen, sonst könnten ihre Wiedergutmachungsansprüche überhaupt nicht berücksichtigt werden. Natürlich waren es die gleichen Beamten, die schon in der NS-Zeit in dieser Art von Verwaltung tätig waren. Und Konrad Adenauer in seiner etwas unverfrorenen Direktheit sprach auch immer wieder davon, wir hatten keine anderen. Das waren die einzigen, die sich auskannten. Und er hatte dieses Bonmot, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, solange man kein sauberes hat. Das traf in gewisser Weise zu. Die Ansprüche, was überhaupt eingeklagt werden konnte, das gelang häufig nur mit Rückendeckung amerikanischer Anwälte. Beispielsweise der Eigentümer unseres Hauses in der Berchtesgadener Straße, Siegfried Kurt Jakob, der im Versteck die Nazizeit überlebt hatte und selber auch Ende 45 schon einen Antrag auf Entschädigung stellte. Der bekam viele Sachen überhaupt nicht durch, weil er war selber Rechtsanwalt und Notar und vertrat sich selbst anfänglich, während der Mann von Bertha Sternson, Simon Sternson, sich Rechtshilfe bei der United Restitution Organization geholt hatte, die ihm amerikanische Anwälte, die Deutsch sprachen, zur Verfügung stellten. Und der war sehr viel erfolgreicher und erhielt sehr viel mehr Entschädigung. Aber bei fast allen, deren Entschädigungsakten ich lesen konnte, tauchten solche Zweifel auf, wie Sie eben zitiert haben. Und was noch gravierender ist, das Geld, was Ihnen zustand, haben fast alle erst in voller Summe erhalten, als sie schon tot waren.
Lebe wohl, Martha von Inke Brodersen, die Geschichte oder die vielen Geschichten eines Hauses in Berlin. Geschichten, die natürlich auch eindeutig auf die Gegenwart verweisen, sonst hätten Sie dieses Buch nicht geschrieben, vermute ich mal. Und ich möchte Sie bitten, uns zum Schluss unseres Gesprächs, leider viel zu kurz, wir haben nicht genug Zeit, uns noch ja, das entscheidende Kapitel, vielleicht ganz eine Seite, Lebe wohl, Martha, heißt es, da verabschieden Sie sich. Das letzte Kapitel, bitte die letzten Absatz, bitte.
Letzten Absatz?
Ja.
Ich sage dir Adieu, Martha. Ein Grab, zu dem ich Blumen, vielleicht auch einen Klappstuhl bringen und mit dir weiterhin im Gespräch bleiben könnte, gibt es für dich nicht. Deine Asche wurde von der Eger fortgespült. Aber es gibt die Musik, sie hat dich immer begleitet. Für dich lege ich jetzt Gustav Mahlers zweite Symphonie auf, die Auferstehungssymphonie. Du wirst sie kennen, auch ihren finalen Satz: Sterben werd ich, um zu leben. Auferstehen, ja, auferstehen wirst du.
Die Buchpremiere Lebe wohl, Martha, mit Inke Brodersen ist in Berlin im Café Haberland am Bayerischen Platz morgen um 19 Uhr. Sie werden da sein, Sie werden lesen, Sie werden sich dem Gespräch stellen.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.